Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen hier im Game Talk. Das ist eine recht spontane Episode. Ich muss zugeben, ich hätte eigentlich gar nicht geplant, eine dazu zu machen. Aber dann ist mein lieber Gast der heutigen Sendung an mich herangetreten und hat gesagt, hey, guckst du die Game Awards und wollen wir nicht eine Episode dazu machen? Dann habe ich gedacht, ja, okay, warum eigentlich nicht? Und jetzt sitzen wir beide heute hier und entsprechend darf ich einmal mehr den Stefan hier begrüßen. Hallo.
Hallo, schön, dass ich da sein darf und dass es geklappt hat so spontan, das freut mich.
Vielleicht vorneweg, Game Awards, das ist eine Awards-Sendung, eine Preisverleihung. Da wurden tonnenhaft Preise verliehen. Wir werden jetzt hier selbstverständlich nicht alle Preise einfach runterrattern. Die Kategorie hat der gewonnen, die Kategorie hat jener gewonnen. Nee, das wäre viel zu langweilig. Wir werden recht selektiv Preisgewinner raussuchen und da jeweils kurz drüber reden. Selektiv werden wir auch umgehen mit den diversen Announcements, die im Rahmen dieser Preisverleihung gefallen sind. Man darf, glaube ich, sagen, das war schon fast das Interessantere und hat wahrscheinlich auch mehr Platz eingenommen in der ganzen Sendung. Aber dazu vielleicht nachher noch zwei, drei Worte. Soll also heißen, wenn du mehr zu den Game Awards wissen willst, also die kompletten Listen, dann guck in die Shownotes. Da wird mehr verlinkt sein. Wie immer schon direkt bei dir in deiner Podcast-App in der Beschreibung oder sonst unter gametalk.fm/gameawards2019. So, jetzt habe ich viel geredet. Einen Punkt will ich aber hier trotzdem noch anfügen. Um dem Ganzen für dich ein bisschen einen Mehrwert zu geben, wollen wir ausholen zuerst. Vorweg wollen wir dir also erklären, was sind denn diese Game Awards und wo kommen die her? Und danach auch noch, wie wird ausgesucht, welches Spiel jetzt einen Preis bekommt. So, damit du auch ein bisschen mehr Kontext hast zu diesen einzelnen Preisverleihungen. Die Game Awards gibt es so offiziell erst seit 2014. Es gab aber geistige Vorgänger. Der Geoff Keighley, das Gesicht und auch der Gründer der Game Awards, der hat schon viel, viel früher mit sowas Erfahrung gesammelt. Wenn man ihm in Interviews zuhört, dann soll das 1994 gewesen sein. Er im zarten Alter von 14 Jahren soll an den Cybermania 94 Videospiel Awards mitgewirkt haben. Das soll auch die erste Game Awards Show gewesen sein. Der Titel alleine ist schon großartig, die Sendung soll aber ziemlich awkward gewesen sein in jeglicher Hinsicht.
Naja, wenn Leslie Nielsen der Moderator der Show ist, ich meine, das ist natürlich witzig, aber also wo soll das dann hingehen?
Ja, und wenn du die Sendung 1994 abhältst, auch so nennst, und das Siegerspiel, das Game of the Year 1994 aus dem Jahr 1992 stammt, das war übrigens Mortal Kombat, während der Nachfolger davon bereits in den Arcades zu spielen ist, dann ist das schon leicht komisch. Geoff Keighley, der Initiator, Gründer der Game Awards, zu denen wir gleich noch kommen, der hat da Texte geschrieben für einen Announcer, weil die mussten da Leute finden, die sich ein bisschen mit Videospielen auskannten. Die waren früher noch dünner gesät als heute. Gut, fast forward, dann kamen die Spike Game Awards, die da irgendwie auf einem komischen Fernsehsender ausgestrahlt wurden, vor allen Dingen dann an junge Männer gerichtet. Da war Geoff offenbar auch schon dabei. Später wandelte sich das Ganze dann in die VGX Awards. Dann springen wir wieder ein paar Jahre in die Zukunft und jetzt sind wir beim 2014 bei den ersten The Game Awards, wie wir sie so ähnlich dann heute auch kennen. Es gibt da noch ein hübsches Interview von NoClip, die machen immer sehr gute YouTube-Videos, mit Geoff Keighley zu seinen Game Awards. Okay, das ist vielleicht dann mehr Plug als mega informativ, aber da sagt er dann auch, er wolle Awards machen, die mal die Spiele auf ihr würdiges Niveau heben und eben nicht nur die Spiele, sondern auch mal die Gesichter dahinter beleuchten und prämieren, weil im Gegensatz zur Filmindustrie oder auch zur Musikindustrie sieht man die Gesichter dahinter bei den Spielen auch heute noch eher weniger. Also eine sehr, sehr löbliche Motivation, wenn man die ihm denn so 1:1 abkaufen mag. Übrigens, das Interview, das ich gerade erwähnt habe, gibt es selbstverständlich auch in den Shownotes verlinkt.
Das Interview ist leider, also ich habe es mir auch angeguckt, aber ich habe nicht so ganz seinen Werdegang verstanden, wie er mit 14 da schon an was rumgeschrieben hat und alles, was dazwischen passiert ist. Das schaut euch einfach mal an, es ist trotzdem relativ interessant. Der steht da aber schon mit Herzblut hinter der Sache und versucht das wirklich, der versucht quasi die Oscars, das Gaming damit aus dem Boden zu stampfen. Und wie gut ihm das gelingt, darüber reden wir dann gleich.
Wie er dann den letzten Sprung geschafft hat, als quasi gefühltes Nebengesicht dieser VGX Awards zu, hey, ich organisiere und hoste hier die Game Awards quasi im Alleingang. Also er macht da heute offenbar noch Organisation selber, Organisation der Finanzierung selber, Buchungen, Promotion. Der Schritt ist ziemlich groß. Wie er den genau gepackt hat, weiß ich nicht. Das kommt leider auch in dem Interview nicht so ganz raus. Wie diese Game Awards aber dann zustande kommen, wie Preise verliehen werden etc., werden wir dann nachher aber noch aufschlüsseln, bevor wir zu den einzelnen Gewinnern kommen.
Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage.
Ja?
Und zwar, waren dir die Game Awards schon vorher ein Begriff? Hast du davon schon mal gehört?
Die sind mir seit, ich sag jetzt mal, 2017 etwa ein Begriff ungefähr, aber sicher nicht seit 2014.
Ja, das geht mir relativ ähnlich. Meine erste Begegnung damit waren die Game Awards, als es hieß, dass Kojima nicht hin kann, weil Konami es ihm durch Anwälte verboten hat.
Da hat ja der Geoff auch noch ein ziemlich provokantes, gewagtes Statement hingelegt und quasi Konami öffentlich noch gedisst, ne? Wann war das?
Ja.
Das habe ich auch gesehen.
Entweder 2015 oder 2016. Ich krieg's jetzt nicht so ganz auf die Kette, aber er sagt, oder beziehungsweise er, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wo geografisch das in dieser Halle da ist, steht er da manchmal auf so eine, was ist das denn, wie so eine Art Loge, ich kann das nicht besser beschreiben. Und da ist die Kamera zu ihm geschnitten und er hat halt wirklich relativ detailliert erklärt, warum Kojima nicht da sein darf. Und das war halt wirklich gerade, als diese Trennung von Konami und Kojima vonstatten gegangen ist. Also wer das innerhalb der Gaming-Welt nicht mitbekommen hat, das war ja quasi eine einzige Schlammschlacht. Auch die Geschichte, dass diese PT-Demo aus den Stores entfernt wurde, sodass die Vergangenheit gelöscht wird und niemand darf das mehr spielen. Also es war ja richtig, richtig krass. Ja. Und das vor allen Dingen mal jemand genau gesagt, nicht einfach nur dieses typische, ja, tut uns leid, dass er nicht da sein konnte, PR-Bla, sondern der hat es halt einfach wirklich erklärt und im Hintergrund haben die Zuschauer Buhrufe gemacht im Sinne von auf Konami. Also das war schon relativ krass.
Das hat ihm, glaube ich, einige Lorbeeren eingebracht und die ganze Wir versuchen Kojima aus der Geschichte von Metal Gear Solid rauszulöschen, das hat natürlich voll den Barbara Streisand-Effekt ausgelöst, klar. Wenn ich den Clip noch auf YouTube finde und ich bin mir sicher, den finde ich, dann werde ich den auch in den Shownotes verlinken, ja.
Ansonsten habe ich halt immer mal wieder gelesen, ja, mal sehen, was die Game Awards noch so für Veröffentlichungen oder für Game Reveals und Weltpremieren zu bieten haben. Und seitdem ich das immer mal wieder gelesen habe, habe ich gedacht, wieso denn bei den Game Awards? Das sind doch Awards. Bei den Oscars sind doch auch keine Trailer zwischen den Preisen zu sehen. Was ist das nicht ein bisschen komisch? Mhm. Aufgrund dessen habe ich mich dazu entschieden, die Game Awards 2019 mal anzugucken. Allerdings nicht live, weil die werden in europäischer Zeit 2.30 Uhr nachts irgendwie ausgestrahlt und das ist mir leider ein bisschen zu ungünstig.
Verstehe, ja. Der Hintergrund ist, die finden in Los Angeles statt. Die werden gesendet aus dem Microsoft Theater da. Auf jeden Fall, die Game Awards werde ich in ihrer Gänze als Video auch noch verlinken, wer warum auch immer sich jetzt noch alles komplett anschauen möchte, klar. ganz komisch, nachdem man erst mal ganz lang einen Stream gesehen hat, wo einfach gar nichts kam. Nur was im Sinne von, ja, warte, es geht gleich los. Dann kam nachher eine Pre-Show, die ich nicht so ganz verstanden habe, weil sie sich inhaltlich gar nicht so richtig von der eigentlichen Show unterschieden hat. Es gab in der Pre-Show schon Awards, die verliehen wurden. Es gab in der Pre-Show schon Trailer. Eigentlich war alles genau gleich. Entsprechend schlage ich jetzt hier vor, dass wir Pre-Show und eigentliche Show in der Besprechung jetzt auch zusammennehmen.
Genau.
Ich habe es eingangs schon gesagt, wir werden nicht alle Announcements durchkauen. Macht wenig Sinn, du hast die aber trotzdem verlinkt in den Shownotes, wenn du alles wissen willst. Wir wollen nur ein paar Dinge rauspicken, zu denen wir was zu sagen hätten. Wir gehen da ziemlich chronologisch durch.
Beziehungsweise jetzt gehen wir erstmal durch die Ankündigung und dann reden wir über die Preise.
Ja, richtig. In der Sendung waren Ankündigungen und Preise vermischt. Wir hier teilen das. Wir nehmen zuerst mal alle Ankündigungen und reden später gesondert über die Preise.
Und diese Pre-Show, also das hat mich auch schon beim Gucken so unfassbar gewundert, weil da stand dann, Show beginnt in, ich glaube, die ging 30 Minuten und da wurden halt schon Preise für Musik und sonst was alles verliehen und das wurde einfach nur runtergerattert.
Mhm.
Ich habe schon gedacht, das ist doch eine Unverschämtheit, was soll das denn?
Ja.
Und anscheinend wussten das teilweise die Gewinner auch schon. Gerade bei Musik wurde der Gewinner genannt, dann ist er direkt vor die Kamera gehüpft, also ganz, ganz merkwürdig. Und in dieser Pre-Show wurden auch schon diverse Dinger gezeigt, aber wer sich's anguckt, der wird das dann da sehen. Gehen wir mal zu den Sachen, zu denen wir was sagen können, zu den Ankündigungen, die in der Pre-Show und während der Preisverleihung gemacht wurden. Die wurden immer groß angetönt mit World Premiere. Und eine Sache, die ich davor noch sagen möchte, ist, es hat mich sehr überrascht, dass so ziemlich alle Ankündigungen, entweder habe ich die Leaks nicht gesehen oder es wurde tatsächlich auch nicht geleakt und sie haben es auch geschafft, das zumindest zu unterbinden. Wenn überhaupt, habe ich nur Vermutungen gelesen.
Also mit die größte Ankündigung konnten sie ja tatsächlich dicht halten. Zu der kommen wir dann gleich noch.
Fangen wir mit No More Heroes 3 tatsächlich mal an. Also eigentlich habe ich das nie gespielt. Ich finde es ein bisschen, vielleicht ein bisschen schade, aber warum erwähne ich das? Also dieser Suda51 ist echt der größte Gaming-Troll, den ich irgendwie gerade so kenne. Weil dieser Trailer fängt an und denkst so, oh, das sieht ja mega interessant aus, was ist das denn? Und dann, ja, Superhero-Ding. Und dann fährt, ich glaube, das ist Travis oder wie der heißt, fährt dann, das ist halt original aus Akira geklaut, diese Szene mit so einem Motorrad durch. Und sagt, ah, no more heroes, redet da irgendwas und es ist ein sehr, sehr abgefahrener Trailer, den es sogar noch in einer, genau, eine 5 Minuten Langfassung gibt es da sogar für. Das kommt 2020 für die Switch. Suda51, Swery und so, die genießen irgendwie einen besonderen Ruf, aber irgendwie sind deren Spiele, glaube ich, nicht so geil und da muss man schon, das ist so wie bei Filmen, wenn man Kurzfilme mag, das kann nicht jeder verstehen, warum man das cool findet.
Sind die wirklich noch gut oder liefern die nur noch Japano-Weirdness gepfeffert mit ihren alten Lorbeeren?
Ja, guck dir mal den Trailer zu No More Heroes an. Also für mich wirkt das alles wie Japano-Weirdness mit Gameplay, was okay ist.
Okay.
Es wird halt hauptsächlich meiner Meinung nach die Weirdness abgefeiert. Also ich habe von Suda51 habe ich gespielt Shadows of the Damned damals für die PS3. Das war halt irgendwie nur so ein okayes Spiel und der Humor, der da drin war, ich weiß es nicht. Das hat mich irgendwie alles nicht besonders angesprochen. Oder?
Okay.
Aber guckt euch das an, vielleicht spricht euch das an. Das ist halt so weit weg, das ist so weit im Spektrum, dass der Weirdness, vielleicht findet ihr das toll.
Den Final Fantasy Trailer, der fokussiert sich auf Cloud, okay. Viel mehr wollen und können wir dazu nicht sagen, aber ich kann ihn dir verlinken in den Shownotes.
Also Final Fantasy VII Remake ist natürlich schon so eine, ja, so eine halbe Herzenssache. Ich meine, der EchoCrowd-Podcast hat sich EchoCrowd genannt, weil wir eigentlich nur über Final Fantasy reden wollten. Und die Meinung schwankt immer so ein bisschen, wie wir das Remake finden. Aber wir werden selbstverständlich dann, wenn es soweit ist, werden wir natürlich drüber reden. Aber bisher, ja, alles, was Square jetzt zeigt, ist auch irgendwie nichts wirklich Neues. Aber die Grafik ist natürlich schon geil. Aber Joey,
ja,
jetzt.
Grafik geil und wirklich was Neues war das nächste Announcement. Ich würde sagen, sogar schon das Announcement des Abends, die Überraschung des Abends, wie anfangs angetönt, auch nicht geleakt. komischerweise, wir reden von der nächsten Xbox, die heißt jetzt Xbox Series X oder kurz 6. Keine Ahnung, wie sie auf diesen Namen gekommen sind. Die reiten sich da langsam voll in die Kacke. Das geht nicht mehr lang und da kommt keiner mehr draus, wie die Geräte heißen.
Also es gibt Vermutungen und das erleuchtet mir auch so ein bisschen ein. In der aktuellen Generation haben sie ja diese S, also Xbox One S, All Digital und X.
Und normal. Ursprungsversion.
Ja, die normale wird ja nicht mehr produziert,
ja,
wenn
ja,
ich das richtig verstanden habe.
Discontinued, ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass sie dann zum Beispiel Xbox Series Digital oder sowas nehmen, weißt du?
Aber wie soll die Mama im Laden oder der Papa im Laden noch die One X von der Series X unterscheiden? Der liest nur Xbox X und mehr weiß der nicht.
Na, wahrscheinlich wird die auch einfach discontinued, bis die rauskommt. Dauert ja noch ein Jahr. Ja, aber dieser Name, ich weiß auch nicht. Ich habe auch gedacht, das ist da total komisch. Wieso, wieso kriegen die es nicht hin? Was hätte dagegen gesprochen, es Xbox 4 zu nennen? Also, ich weiß auch nicht.
Ja, du bist halt da mit 360 und One und X, du bist schon voll in der coolen Sphäre und da kannst du nicht runterkommen und 4 draus machen. Die haben sich einfach von Anfang an den Mist eingebrockt.
Es ist Microsoft, die haben Windows 8 gemacht und danach 10.
Ah. Gut, du hast gesagt, kommt in einem Jahr, das bedeutet Ende 2020, das heißt Weihnachtsgeschäft in einem Jahr. Dann, wenn wir auch die PlayStation 5 sehen werden, wir sind also sehr gespannt. Was wir da gesehen haben in dem Trailer, der übrigens sehr hübsch gemacht ist, ist nur das Design. Wir wissen jetzt also, wie der Kasten aussieht und wann er kommt. Mehr wurde da nicht gezeigt. Das Design hat schon für so ein paar Memes gesorgt. Es sieht aus wie ein schwarzer Kasten, so ein Kubus. Es gibt da Memes, die ihn schon irgendwie als Kühlschrank darstellen. Mir spielt es keine Rolle, wie das Ding aussieht. Es ist ultimativ schlicht. Hauptsache, es wird irgendwie ins Gestell passen. Man kann es stellen oder legen. Ja, gut.
Mir gefällt das Design eigentlich ziemlich gut. Ich finde es ganz gut, dass sie da relativ schlicht und nicht irgendwie in matt und glänzend, sondern so als, ich meine, das Ding heißt Xbox und man bekommt eine Box.
Ja.
Ich finde es jetzt nicht so schlimm, also da hätte ich Schlimmeres erwartet.
Ja, es ist so simpel, dass man es halt auch fast nicht kritisieren kann, weil das Ding eckt nirgendwo an, außer wenn es halt eckig ist. Was später rausgefallen ist dazu, und das begrüße ich ja, es ist immer eines der meistgefordertsten und wenigst genutzten Features überhaupt, die Rückwärtskompatibilität. Diese neue Xbox soll zu allen Generationen der Xbox rückwärtskompatibel sein.
Das ist natürlich schon krass und irgendwie cool. Also mal abwarten, wie das dann schlussendlich wieder alles funktioniert, weil die Geschichte hat um Generation gezeigt, alles, was die so ankündigen, kommt entweder gar nicht oder später und funktioniert anders, als das angekündigt wurde. Also ich meine, Rückwärtskompatibilität müsste mindestens von Series X auf One A, na siehst du, da geht schon los. Mindestens von Series X auf die Vorgängergeneration, das müsste ja relativ reibungslos funktionieren, weil das ja keine allzu abgefahrenen Hardware-Architekturen hat.
Es sieht jetzt wieder mehr aus wie ein PC als noch zuvor. Es sieht wirklich aus wie so ein Tower, halt ein kleiner, den man sich kaufen kann. Vielleicht kommt es ja auch inhaltlich näher an den PC, aber zum Inhalt der Kiste weiß man noch nichts.
Mich interessiert die Xbox, ich weiß nicht, ob ich leider sagen kann, nicht, aber das liegt hauptsächlich daran, dass die Spiele, die da kommen, das. Also ich spiele halt hauptsächlich japanische Spiele und eben mein Lieblingsgenre sind die japanischen Rollenspiele und da wird es eben höchstens Ports geben, wenn überhaupt. Und ich habe eh eine PlayStation und das ist, da kriege ich alles, was ich brauche und möchte. Ich meine, man muss sich vor Augen führen, die Xbox One hat sich hauptsächlich in Amerika am meisten verkauft. Und eine Xbox One S verkauft sich in Japan im Jahr wahrscheinlich 500 Mal.
Ja.
Es ist, und das ist nicht übertrieben. Das sind die Zahlen. Guckt nach. In einem Jahr verkaufen sich 500 Xbox in Japan. Weil, und dann auch nur, weil sie dort als 4K Blu-ray-Laufwerk Player benutzt werden.
Ah je. Trotzdem hast du dir hier rausgeschrieben, das nächste Spiel von Ninja Theory, das dann offenbar für diese Xbox erscheinen soll.
Genau, weil Microsoft hat ja diverse Entwicklerstudios aufgekauft, damit sie eben den Only-Content liefern können. Weil, das haben zwar viele Business-Analysten anders vorhergesehen, ja, es ist doch eigentlich alles egal, aber die Only-Titel, die Exklusivtitel der jeweiligen Konsole sind dennoch sehr ausschlaggebend. Wie ja zum Beispiel Spider-Man sehr eindrucksvoll bewiesen hat oder auch God of War und eigentlich so ziemlich alles. Und die haben auch gemerkt, okay, Mist, wir brauchen Only-Titel und was macht Microsoft, wenn die nicht wissen, was sie machen sollen? Sie kaufen halt einfach alles. Also haben sie Ninja Theory gekauft, die Macher von Hellblade, Senua's Sacrifice und im Zuge der Veröffentlichung des Titels und des Designs der nächsten Xbox wurde auch der Nachfolger zu Senua's Sacrifice angekündigt, der da auf den Titel heißt Senua's Saga Doppelpunkt Hellblade 2. Ich habe den ersten Teil nie gespielt, der soll eine ziemlich krasse Technik und Grafik haben.
Mhm.
Und lustigerweise war der relativ lange PlayStation-exklusiv und ist jetzt eben auf alles Mögliche geportet worden, weil Ninja Theory eben von Microsoft gekauft worden ist. Angeblich hat das wohl irgendwie Depression als Thema und
ah, ja?
Es
kam aber im Trailer nicht so raus.
Ja, das ist, was ich so auch so ein bisschen komisch finde, weil man sieht das und denkt so, ja, das ist doch irgendwie Wikinger-Mythen-Geschnetzel-Gedöns, ja. Aber angeblich ist das wohl alles ein bisschen tiefgründiger. Der erste Teil ist relativ günstig zu bekommen auf ziemlich allen Plattformen und geht wohl auch gar nicht so lang und so sollte man, wir sollten uns das wohl auch mal, zumindest den ersten Teil mal anschauen.
Okay. Lustigerweise wurde bald danach quasi das erste PlayStation 5, ja, und PC-Spiel angekündigt, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und zwar mit Godfall, kommt auch Ende 2020, passend also auch zum PlayStation 5 Launch. Hab ich auch gar nicht auf dem Radar, reizt mich so noch nicht, aber du, Stefan, hast es dir rausgeschrieben.
Ja, eben weil es ein PS5 launcht, oder naja, das wurde jetzt zwar nicht gesagt, aber es wirkt ja so, als würde das wahrscheinlich ein Launch-Titel sein.
Ja, am Ende kam das PS5-Logo, es kommt Ende 2020, also da muss man nur eins und eins zusammenzählen.
Naja, es könnte ja auch sein, dass die PS5 im November rauskommt und das Spiel kommt im Dezember raus. Dann ist es ja eigentlich kein Launch-Titel.
Okay.
Aber sei es drum. Interessant ist, dass das Spiel von Gearbox entwickelt wird. Das sind die Entwickler von Borderlands. Und dieses Godfall wird aber irgendwie ein Action-RPG-Loot-Gedöns in Third-Person-Ansicht. Also
mit Brawler- und Nahkampf-Fokus.
Also könnte cool werden, kann aber auch in der Mittelmäßigkeit versinken. Ich meine, wenn das ein Launch-Titel ist und vor allen Dingen halt komplett neue IP. Also das ist natürlich immer was Feines.
Jo.
Dann werde ich meinen Monolog mal ein bisschen weiterführen. Das nächste, was ich rausgeschrieben habe, weil das so ziemlich die einzige Ankündigung im Bereich JRPG gewesen ist, die Macher von Bravely Default und Octopath Traveler, die irgendwie Clay irgendwas heißen. Die haben Bravely Default 2 für die Switch angekündigt. Und jetzt wird wahrscheinlich der geneigte Kenner sagen, aber was soll das denn? Es gibt doch schon Bravely Default 2. Ja, das heißt Bravely Second. Und jetzt haben sie aber Bravely Default 2 angekündigt. Das hat eher wieder so eine Chibi-Grafik. Soll 2020 für die Switch kommen.
Das ist ja mal die Neuerung, dass sie den Sprung machen zur Switch mit der Bravely Default Franchise.
Mir hat Bravely Default nicht so gut gefallen.
Den ersten habe ich gemocht, bis auf einen Bruch im Spiel, den sie da dann durchziehen, den ich jetzt nicht spoilern will. Und den zweiten habe ich dann ausgelassen.
Also der zweite soll halt wirklich schlecht sein, aber was mich beim ersten eigentlich am meisten genervt hat, also was mich wirklich am meisten genervt hat, ist, dass das Spiel ein ganz merkwürdiges Design hat im Sinne von, du kommst in ein neues Gebiet und du bist also komplett unterlevelt und musst erstmal grinden. Gleichzeitig hast du aber diese Autokampfmechanik und irgendwie hat mir das einfach keinen Spaß gemacht. Ich fand das einfach nur nervig und unnötig in die Länge ziehen und mir hat das überhaupt nicht gefallen. Ganz davon abgesehen, naja, wir sollten alle froh sein, dass die 3DS-Zeiten vorbei sind und jetzt ein bisschen das Thema. Aber ich will da lieber nicht mit anfangen. Ich habe so meine Probleme mit Nintendo so ein bisschen. Aber ich will das jetzt nicht. Will da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen.
Möchtest du denn lieber auf Dungeons and Dragons Dark Alliance eingehen?
Ja, da möchte ich sehr gerne drauf eingehen. Weil Dark Alliance ist eine alte Action-RPG-Marke. Denn ursprünglich, ich habe jetzt leider vergessen, in welchem Jahr das ursprünglich rausgekommen ist, das ist auf jeden Fall für die PlayStation 2 rausgekommen und da hieß es noch Baldur's Gate Dark Alliance.
Aha.
Warum Dungeons & Dragons Dark Alliance jetzt? Das ist eigentlich einer der cleversten Reboots, die es namensmäßig geben kann, weil Baldur's Gate ist ja Dungeons & Dragons.
Ja.
Aber jetzt nennen sie es eben Dungeons & Dragons Dark Alliance und müssen aber nicht. Also ich finde das von der Namensgebung her ganz gut. Und Dark Alliance 1, das hat uns damals die Sprache verschlagen. Alleine, wenn dieses Spiel anfängt und du bist den typischen rattenverseuchten Katakomben, dann ist da so eine Wasserpfütze gewesen und da ist man durchgelaufen und dann haben wir die Wassereffekte gesehen und wir konnten unseren Augen nicht, wir konnten das nicht glauben, dass das so gut ausgesehen hat. Das ist wahrscheinlich der erste Diablo-Klon gewesen, weil so ähnlich könnte man es beschreiben, der halt richtig, richtig gut gewesen ist. Und ich finde es mega geil, dass sie dieses Franchise wiederbeleben mit einem Couch-Koop, mit einem Online-Koop und hoffen wir mal, dass dieses Studio, was dahinter steht, die haben leider noch nicht so viel auf ihrem Repertoire zu bieten. Deswegen abwarten, wie das wird. Ich habe da aber hart Bock drauf und ich hoffe, das wird gut. Ich spiele nämlich auch ganz gerne privat Dungeons & Dragons, also das Pen & Paper.
Also das Spiel, wie ich es verstehe, hat einen sehr klaren Mehrspielerfokus. Der Trailer war komisch, da haben sie es mit dem Steadicam-Effekt ein bisschen übertrieben. Soll im Herbst 2020, ja beides.
Ja, beides.
Soll 2020 im Herbst kommen von, du hast den Entwickler angesprochen, der heißt irgendwie Turk, noch nie gehört.
Aber noch nie gehört.
Inhaltlich behaupte ich jetzt mal, entfernt sich das bezüglich Gameplay doch sehr stark von dem ursprünglichen, das du vorhin gerade beschrieben hast.
Nee. Das ist schon.
Soll das wieder Diablo-Klon-mäßig bleiben? Sah ja überhaupt nicht so aus irgendwie.
Naja, dieser Trailer, der. Hast ja eigentlich kein Gameplay gesehen.
Ja, aber wenn sie mir im Trailer schon alles so aus First Person zeigen, dann denke ich danach nicht an Diablo-Klon. Vielleicht einfach auch nur ein unpassender Trailer. Wir werden sehen.
Ja, wahrscheinlich.
Was ich sehr weird fand, das hat mich recht überrascht, ist Magic Legends. Die zweite Ankündigung betreffend Magic the Gathering. Die erste war einfach ein verwirrender Trailer zu, hey, es gibt ein neues Set fürs Kartenspiel. Aha, okay, wow. Nein, die zweite Ankündigung hat uns jetzt ein MMO-Action-Rollenspiel gezeigt. Wird gemacht von Perfect World. Also Spiel gezeigt ist übertrieben. Es ist jetzt mal so ein Teaser und wir wissen, dass es kommt. Ich dachte am Anfang so, wie setzt man ein Trading-Card-Game als MMO-Action-Rollenspiel um? Keine Ahnung. Also sie haben ja die Lore über die vergangenen Jahre extrem gepusht. Sie haben die Lore auch immer mehr an Charakteren festgemacht, an wiederkehrenden Charakteren, an diesen Planeswalkers. Also da sind schon Gesichter vorhanden, die man jetzt nehmen will. Ich weiß nicht, wie sie es mit der Welt machen. Da müsste man ja in diversen Universen irgendwie hin und her skippen, weil jede Edition bei Magic ist ja wieder eine neue Welt. Keine Ahnung, wie sie das machen wollen. Ich bin aber gespannt und ich hoffe, das Finanzierungsmodell ist so ausgestaltet, dass ich dann da auch mal reingucken will, weil dieses Zahl mir 12 Euro im Monat, dann darfst du das spielen, da werde ich nicht mitmachen, dann wäre ich schon gleich raus.
Perfect World sind die gleichen Publisher von dem Dungeons & Dragons Neverwinter MMO-Spiel und das hat ein halbwegs faires Bezahlmodell, weil du dir da optionale Kosmetikgedöns und Reittiere kaufen kannst. Man kann das wirklich Free-to-Play spielen, relativ fair. Und wenn das so ähnlich funktioniert, könnte das interessant werden. Ja, MMO zu Magic wundert mich, dass das nicht schon vor 10 Jahren oder so angestoßen wird. Für mich macht das absolut Sinn. Ja, ich meine, guck mal, ich habe Magic gespielt, da war, ich habe aufgehört, das erste Mal aufgehört war kurz vor der Ursa-Saga. Und alleine die ganzen Editionen damals, alleine diese Ursa-Saga, ich fand das schon immer so geil und habe immer gedacht, ich würde davon gerne ein Buch lesen. Und mittlerweile, aber da zum Beispiel diese eine Edition, die hieß Weatherlight, und die Weatherlight ist aber so ein Luftschiff und das kam immer mal wieder vor und ach, das fand ich alles so geil.
Ja, aber mittlerweile hast du eine riesige Welt. Ich weiß nicht, wie du das sinnvoll hinbekommst in dem Spiel und du musst ja zwischen den Welten hin und her springen und wer bist du überhaupt in dem Spiel?
Ja, wer ist man überhaupt?
Wirst du Ghost of Tsushima spielen? Ich weiß ja, das Spiel reizt dich ja, seit es angekündigt worden ist.
Ja, ich finde es auch interessant, dass sie es tatsächlich wohl versuchen, noch vor dem Launch der PS5 rauszubringen. Weil sie haben relativ lange nichts dazu gesagt. Und kurz vor den Game Awards gab es ja dieses State of Play und da wurde angekündigt, ja, hier, wir arbeiten dran in 3 Tagen. Also ist ja jetzt alles schon Vergangenheit. Bei den Game Awards könnt ihr den ganzen Trailer sehen. Und da hat das irgendein Orchester, ich habe ja schon wieder vergessen welches, hat dann dazu irgendwie zum Trailer die Musik gespielt und dann kam der Reveal, ja, Sommer 2020. Aber ich bin gespannt, wie das dann alles so aussehen wird. Ich hoffe, es wird cool. Also Sucker Punch hat eigentlich das Zeug dazu, coole Spiele zu machen.
Mich reizt's ja gar nicht. Aber für die Leute, die Ghost of Tsushima jetzt gar noch nicht auf dem Radar hatten, sag ihnen doch ganz kurz, wo spielt das, was könnte das werden, damit die auch ein Bild im Kopf haben. Weil wenn wir nur den Titel sagen, weiß man das vielleicht nicht.
Also es gab ja leider dieses unfassbar fiese Missverständnis, da wurde irgendwie Ghost of Tsushima, Nioh 2 und Sekiro gleichzeitig angekündigt und keiner hat mir durchgeblickt. Ghost of Tsushima spielt auch im feudalen Japan und ist auch ein Action-Adventure. Aber es ist wohl eher ein normales Action-Adventure, in dem man einen Samurai spielt. Ja, mehr weiß ich eigentlich auch nicht.
Okay.
Es sieht aber halt nicht so aus wie, also Nioh und Sekiro sind ja beide so diese Souls-like und Ghost of Tsushima ist halt einfach ein Action-Adventure, was einfach wohl, das legt, glaube ich, mehr Fokus auf Storytelling, um es vielleicht mal so zu sagen. Also alleine dieser Trailer, der da gezeigt worden ist, das war wie eine lange Zwischensequenz. Also es legt mehr Wert darauf, eine interessante Geschichte zu erzählen.
Hoffentlich, ja, mal gucken.
Ja, hoffentlich, ja.
Den nächsten Titel, den wir euch hier kurz nennen wollen, den haben wir eigentlich nur wegen dem Entwicklerstudio hier gelistet. Wobei ich sagen muss, der Trailer dazu war schon sehr schön. New World kommt für den PC. Es soll irgendwie mystisches Action-MMO irgendwas sein. Viel mehr als den hübschen Trailer hat man dazu noch nicht in Erfahrung gebracht. Interessant ist aber, das ist von Amazon Games. Also hier zeigen sich die von Amazon eingekauften Entwickler bzw. das gegründete Studio ersten Mal öffentlich.
Also es gab wohl schon verschiedene Amazon Games, aber die waren alle scheiße. Ich glaube, es gab 2 Stück, aber die sollen so richtig schlecht sein. Ich weiß sie jetzt nicht, aber da wurde was veröffentlicht und deswegen ist so, das ist total strange. Weißt du, Amazon ist ja eine der großen Cyberpunk-Evil-Corporations, die es jetzt halt in echt gibt. Und haben da alles Mögliche aufgekauft. Und ich hatte ja sogar mal das Vergnügen, bei einer Gamescom durch den Businessbereich zu laufen und die hatten da ein Riesending, aber irgendwie kommt von denen nichts Interessantes und Relevantes zustande. Also finde ich schon, auch das ist wieder irgendwie so, ja, mir doch egal. Also
die werden sicher einen Plan haben, da habe ich gar keine Angst. Ich frage mich nur, wie sie das aufgleisen möchten, dass dich das am Ende in dieses Amazon-Umfeld reinzieht. Ich kann mir schwierig vorstellen, dass sie einfach nur ganz normal ein Spiel für den PC releasen, das dann für Steam rauskommt und das dann halt von Amazon entwickelt wurde. Nee, das muss doch dann irgendwie in ihrem Prime drin sein. Wenn du Prime hast, kannst du das gratis spielen oder irgendwie müssen die das doch in ihr Universum einpflegen.
Das hättest du jetzt nicht laut sagen dürfen. Jetzt hast du denen quasi die Idee. Weil das ist ja alles nicht so. Das ist ja das Verrückte. Amazon macht manchmal Sachen, da denkst du dir, das kann doch nicht sein, dass ihr keinen Plan habt. Aber so ist es des Öfteren, dass irgendwelche Riesen-Corporations machen Sachen und du denkst dir, das kann doch nicht sein, dass er keinen Plan hat. Also so würde man es sich ja denken, dass die dann quasi sagen, okay, naja, hier ist der Amazon Game Launcher und jeder, der Prime hat, der, ich weiß noch nicht mal, ob die das dann kostenlos zur Verfügung stellen würden, aber keine Ahnung, die irgendwie kapiert keiner, was das soll und warum die das überhaupt machen.
Ja, wenn es MMO werden soll, wird es ja mit monatlichen Gebühren gerade noch so reinpassen.
Ja, mal abwarten.
Ja.
Es hat schon irgendwie diverse komische Kontroversen ausgelöst, dass da irgendwelche unangenehmen Sachen, weil New World ist ja irgendwie Besiedlung der neuen Welt, aber die ganzen unangenehmen Sachen wurden wohl irgendwie rausgemacht, weil Fantasy und warten wir mal ab, bis das Spiel rauskommt. Das wird wahrscheinlich wird es in seiner Unbedeutendheit einfach versinken.
Mal gucken. Etwas, das vielleicht auch versunken ist, jetzt aber wiederbelebt wird, scheinbar, ist The Wolf Among Us 2. Ich habe vom ersten bislang Gutes gehört, aber nie gespielt. Du freust dich jetzt auf den zweiten Teil?
Nee, ich wollte das auch nur erwähnen. Ich habe den ersten auch nie gespielt, aber auch nur Gutes gehört. Das Interessante ist ja, dass Telltale wurde ja von heute auf morgen so halb geschlossen.
Mhm.
Oder beziehungsweise so ziemlich die gesamte Belegschaft entlassen, weil das Management wohl der Meinung gewesen ist, hey, wir kaufen einfach alle Lizenzen. Also sprichwörtlich alle Lizenzen, die in dem Moment vielversprechend wirken, kaufen wir einfach alle. Aber scheinbar hat das mit den Einnahmen nicht so ganz funktioniert. Und das Fiese ist jetzt, dass in diesem Trailer stand sehr groß drauf, Telltale Series oder und Telltale war da sehr krass drauf. Aber Telltale gibt es in dem Sinne nicht mehr so wirklich. Und ja, wenn, dann sind die bei einem anderen Entwicklerstudio. Und da war zum Beispiel eine, das habe ich auf Twitter gesehen, da war eine ehemalige, ich glaube, Story-Schreiberin und Mitentwicklerin, die hat halt unter den Twitter-Post einfach nur geschrieben, how dare you? Wenn ihr euch auf Wolf Among Us 2 freut, dann fahrt das lieber mal ein bisschen zurück, weil das ist nicht Telltale. Das ist was anderes.
Also wir wissen gar nicht, wie das ist nur die Lizenz. Die Köpfe dahinter sind nicht die gleichen, die man da mit übernommen hat.
Ja, genau.
Okay.
Und noch mehr Vorsicht walten, würde ich sagen. Das ist das letzte Spiel, was bei diesen Game Awards gezeigt wurde. Weil Vin Diesel hat dann den Preis verliehen für Game of the Year und Michelle Rodriguez war auch auf der Bühne. Ja, ja, die sind ja in Fast and Furious und da wurde ein Fast and Furious Spiel angekündigt.
Quasi als Highlight.
Als Highlight, genau. Also noch unwichtiger könnte es ja fast nicht aussehen und noch beliebiger. Also vor allen Dingen auch technisch. Ich hatte das für sehr viel Häme und wurde sich sehr viel drüber mokiert und schon irgendwie zurecht. Also es sieht schon irgendwie so aus, als würde das PS3 und teilweise sieht es auch sehr nach PS2 aus. Da würde ich fast jetzt, ich orakle einfach mal, spielt einfach Need for Speed Underground 1 nochmal. Das ist wahrscheinlich ein besseres Erlebnis.
Also rein anhand der Grafik war ich ja lange Zeit sicher, dass das ein Handyspiel sein soll, weil es hat eine gute Grafik für ein iPad.
Ja, oder so, genau.
Der Special Guest Vin Diesel, Surprise Guest sogar, hat dann eben dieses Fast and Furious Crossroads angekündigt, um das Kind mal beim Namen zu nennen. Es kommt im Mai 2020 von den Slightly Mad Studios und ist halt so ein Action-Rumfahr, irgendwie spielbarer Fast and Furious Movie. Und gleichzeitig haben sie natürlich die Chance auch noch genutzt und Fast 9 geplagt, wie man das halt richtig macht heutzutage.
Naja, crossmediales Marketing, bla bla.
Ja. Also eigentlich sehr uninteressant das Spiel, aber interessant, wie und wo und wann es platziert wurde.
Ja, vor allen Dingen, Publisher ist Bandai Namco. Also auch irgendwie komisch. Naja, es ist halt einfach komisch, das wahrscheinlich uninteressanteste Spiel als vermeintliches Highlight uns letzt zu zeigen. Also, ach, da sind wieder Gelder geflossen und mal gucken, ob sich das am Ende gelohnt hat.
Ja. Jetzt haben wir aber noch keinen einzigen Preis hier thematisiert und dazu kommen wir gleich. Erst wollen wir aber auch hier einen Mehrwert liefern und dir da draußen mal erklären, wie das mit den Preisen überhaupt zustande kommt. Also wer wählt da aus, welche Spiele was gewinnen? Das funktioniert folgendermaßen, ich kann es dir kurz erklären und auch dazu gibt's mehr dann in den Shownotes. Es gibt ein Advisory Committee hinter diesen Game Awards. Das sind Vertreter von Hardwareherstellern und Publishern dabei. Und zwar so alle größeren Namen, die man sich gerade so ausdenken kann. Und dieses Advisory Committee sucht dann aus der Spieleröffentlichkeit irgendwelche einflussreichen, was auch immer das sein soll, Videospiel-News-Medien-Organisationen. Die habe ich dir auch verlinkt, wenn du die anschauen willst. Also da ist so GameStar und so weiter drin, jetzt im deutschen
die
Raum.
Die Bild auch.
Ja, im deutschen Raum lustigerweise die Bild. Also soll heißen, die werden weltweit ausgesucht. Mittlerweile sind es ungefähr 80 Stück. Auch halt eben nicht englischsprachige Medien mittlerweile. Und diese 80, ja, wie nennen wir es, Media Outlets, die nominieren dann die Spiele und voten auch für die Spiele. Dieses Advisory Committee, das ich anfangs erwähnt habe, das hinter dem steht, sucht also direkt keine Gewinner aus. Und das Gesicht der ganzen Sendung, ich habe ihn anfangs erwähnt, der Geoff Keighley, der sucht da auch nichts mit aus. Also der ist auch nicht bei diesen 80 dabei, die irgendwie für irgendwas voten. Und wie kommt dann der Gewinner zustande? Die Voten werden gemischt gewertet. Zu 90% fallen diese Voten dieser 80 Media Outlets ins Gewicht und zu 10% gibt es ein Publikumsvotum. Das gibt eine Mischrechnung und die Spiele oder Entwickler oder was es dann ist, die dann halt am Ende die meisten Stimmen haben, die bekommen dann den jeweiligen Preis. Wer sich jetzt noch fragt, wie kommt man da rein? Es gibt kein Bewerbungsprozedere. Du musstest dein Spiel einfach, um das diesjährige Beispiel zu nehmen, bis vor dem 15. November 2019 veröffentlicht haben und dann hättest du theoretisch da reinrutschen können. Die Nominierten und die Gewinner werden nicht vorab informiert über ihren Gewinn. So wie ich das verstanden habe. Über die Nomination, meine ich, müssten sie ja fast, weil sonst wären sie ja wahrscheinlich gar nicht da irgendwie. Aber dass sie gewonnen haben, das scheinbar nicht. Was sich aber ein bisschen beißt mit dem, was du, Stefan, anfangs gesagt hast, dass der andere da direkt schon nebenan stand. Komisch.
Ja, eben, genau. Aber
also vielleicht hat man es dem am Abend gesagt
verstanden.
Und dann stand der dann direkt schon nebenan, aber er hat sie irgendwie nicht viel vorher gewusst oder irgend so.
Komisch.
Wie gesagt nochmal, wer diese 80 Media Outlets mal sehen will und wer wissen will, wer beim Advisory Committee dabei ist, der guckt in die Shownotes, direkt schon im Podcatcher in der Beschreibung oder unter gametalk.fm/gameawards2019. Da ist alles verlinkt. Jetzt kommen wir zu den eigentlichen Gewinnern. Das klingt nach einem Highlight, aber es ist eigentlich der unspannendste Teil, war in der ganzen Awards-Sendung eigentlich schon fast der unspannendste Teil. Und wie schon bei den Ankündigungen werden wir auch hier uns zurückhalten und selektiv über einige Preise reden. Denn es gab total irgendwie 29 Preise, darunter irgendwie allein 5 E-Sport-Preise etc. Da wollen wir nicht drüber reden, das meiste ist auch total unspannend und ungefähr so wurden die teilweise auch behandelt. Da kommen wir dann nachher auch noch kurz drauf zu sprechen. Wer die ganze Liste sehen will, auch da der Hinweis, guck in die Shownotes, da findest du mehr. Ich vermute, dich hat gefreut, Stefan, dass Devil May Cry 5 Best Action Game gewonnen hat.
Ja, das hat mich gefreut, weil das habe ich habe zwar nicht durchgespielt, aber ich habe es ein bisschen angespielt und es ist zu alten Stärken zurückgekehrt. Und ganz besonders, wenn man sieht, dass da Modern Warfare und Gears 5 mit nominiert gewesen ist, freut es mich natürlich, dass da etwas gewonnen hat, was nicht aus Amerika kommt und den naheliegendsten Preis gewonnen hat. Ja, das fand ich ganz cool. Das war so mitunter die eigentlich einzige fast Überraschung von den ganzen Gewinnern.
Apex Legends war auch mitnominiert, hat dabei nicht gewonnen. Teilweise auch komisch, warum ist ein Apex Legends mitnominiert, aber zum Beispiel kein Fortnite, was ja sehr ein ähnliches Gameplay hat. Also
ja,
teilweise, was da wie nominiert wurde, ist schon ein bisschen komisch.
Da sind schon sehr viele Spiele doppelt nominiert worden und manchmal hat man so das Gefühl, dass die so ein bisschen in die Kategorie zurechtgerückt worden sind, damit jeder eine höherprozentige Chance hat. Also, naja.
Ja, wir haben das Prozedere vorhin gerade dargestellt. Da dürfte sowas ja nicht passieren. Vielleicht sind es auch komische Zufälle, wer weiß.
Weiß man nicht.
Dann gab es nicht nur Best Action Game. Nein, es gibt da teilweise sehr fein differenzierte Kategorien. Es gab da auch Best Action-Adventure Game. Das hat Sekiro Shadows Die Twice gewonnen. Vor beispielsweise Spielen wie Resident Evil 2 2019, Death Stranding, Legend of Zelda, Link's Awakening, Control oder Borderlands 3.
So sehr mir Death Stranding schlussendlich auch zugesagt hat, das wäre schon sehr merkwürdig gewesen, wenn das gewonnen hätte. Das ist schon in Ordnung so.
Okay, gut. Ich habe Sekiro nicht gespielt, weil es einfach nicht so mein Genre ist. Ich nehme an, du hast es auch nicht wirklich gespielt, ne?
Ich hatte es und ich habe es auch angespielt, aber ich war einfach nicht in der richtigen Stimmung, 50.000 Mal den You Died oder was auch immer
okay,
Bildschirm
verstehe.
Zu sehen.
Control soll ja auch recht gut gewesen sein, aber die Performance sei so schlecht, deshalb habe ich das noch nicht gespielt, aber sonst hätte ich mir das mal angeschaut. Denn Control hat einen Preis gewonnen und zwar den Preis für Best Art Direction.
Das kann man, glaube ich, nur nachvollziehen, wenn man davon ein bisschen mehr gesehen hat, weil es sieht schon sehr, sehr abgefahren aus und ich glaube, das hat es auch verdient.
Wieder vor Death Stranding. Es gab ja zuvor Gerüchte, dass Death Stranding alles abräumen wird, weil Hideo Kojima, ja der fiktive Best Buddy, Busenfreund vom Initiator Geoff Keighley ist. Aber nein, Death Stranding hat auch hier nicht gewonnen.
Ich weiß, es ist vielleicht milde Spoiler, vielleicht ist es auch mittlerweile bekannt, aber in Death Stranding hat ja Kojima teilweise Leute die Gesichter eingescannt und abfotografiert und hat die dann quasi ins Spiel integriert und Geoff Keighley ist da auch dabei.
Ja, das kommt ja dann noch dazu, aber da ist auch noch der
Conan O'Brien zum Beispiel.
Ja, genau, der ist da auch noch drin und okay. Und der Famitsu-Typ, der ist da auch drin. Das hat ja auch für eine Kontroverse gesorgt.
Naja, kann ich schon verstehen, weil Death Stranding hat halt in der Famitsu die Höchstpunktzahl erreicht. Und naja.
Ja, das stimmt.
So ziemlich alle Metal Gear Solid Teil, ich glaube Metal Gear Solid Peace Walker und 5 und ich glaube 3 sogar auch. Ich weiß jetzt nicht, ob Metal Gear Solid 2, aber die haben alle die Höchstwertung in der Famitsu bekommen und ja.
Ein Spiel, das wir erst jüngst hier im Game Talk besprochen haben, hat den Award für Best Audio Design gewonnen. Das war Call of Duty Modern Warfare. Auch wieder vor zum Beispiel Death Stranding. Control haben wir auch schon gehört. Also ein paar sind da an vielen Orten vertreten. Vor Gears 5, vor wieder Resident Evil 2 2019 und vor Sekiro Shadows Die Twice. Ich habe es ja durchgespielt, zumindest die Kampagne. Das Audiodesign war ja okay, aber das ist mir jetzt nicht irgendwie in Erinnerung geblieben, aber offenbar waren die anderen noch weniger erinnerungswürdig.
Dann hast du es wahrscheinlich nicht mit Kopfhörern in virtuellem 7:2 gespielt.
Nee.
Dass du die Kugeln von hinten nach vorne an dir vorbeipfeifen hörst.
Oh, was für grauenhaft innovatives Audiodesign. Ich höre die Richtung der Kugeln, wow.
Ja, wahrscheinlich hörst du, oder die Kinderschreie oder was auch immer.
Aber das war auch so ein Award, der auch irgendwie nur so nebenbei verteilt wurde, oder?
Ja, also wie da teilweise Awards nebenbei verteilt wurden, das ich find's ja eigentlich schon fast unverschämt, wie nebensächlich das da teilweise geworden ist.
Ja, ich glaube, das können wir hier doch gerade schnell einschieben, weil es so passt, machen wir ein kurzes Zwischenkapitel. Es gab Awards, die präsentiert wurden, wie man sich das so denkt. Da kam irgendein berühmtes Gesicht auf die Bühne, da kam ein Trailer zu all den Nominierten und am Schluss macht er den Umschlag auf und sagt, gewonnen hat das Spiel. Und dann gab's die Award-Kategorien, die einfach am Bildschirmrand eingeblendet wurden. Best, eben ich meine, Audiodesign sei auch so ein Fall gewesen. Dann stehen da die Nominierten. Dann steht der Geoff zum Beispiel oder irgendein anderer da vor die Kamera und sagt, so jetzt dieser Award nominiert ist der und der und gewonnen hat der. Fertig. Und dann kommt der nächste so und jetzt noch den Award für das nominiert ist der und der und gewonnen hat der. Herzliche Gratulation. Cut.
Während der Show ist da ja noch nicht mal jemand teilweise gekommen und hat den Award entgegengenommen. Das war ja auch nur teilweise. Und noch viel schlimmer ist, wenn wir jetzt hier gerade bei Audio, da ist mir wieder eingefallen, der Award für Best Music und Score, der wurde in der Pre-Show verliehen.
Mhm.
Also, das verstehe ich nicht. Das finde ich schon fast unverschämt.
Ja, teilweise werden gewisse Kategorien total ungleich behandelt. Es gab dann auch Kategorien, die noch gesponsert waren, so Presented by Subway und so weiter. Also ja. Da gab es irgendwie diverseste Unterschiede. Und warum wurde jetzt irgendwie Score vorweg in der Pre-Show nebenbei stiefmütterlich behandelt und dann halt, ich weiß nicht, ein anderes danach in der Hauptshow, die man zwar kaum unterscheiden konnte, aber egal, hier mit Trailer und mit berühmtem Announcer etc., keine Ahnung, vielleicht sollte man dann halt auch nicht 29 Preise vergeben, wenn man alle gar nicht anständig unterbringen kann.
Ja, also das verstehe ich halt irgendwie. Stell dir mal vor, du würdest die Oscars gucken und du guckst dir die Red Carpet Pre-Show an und gleichzeitig werden da schon Oscars verliehen. Also sowas, weißt du, so, das verstehe ich halt irgendwie nicht. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen doof zu sagen, naja, kannst nicht genauso machen wie die Oscars, aber ich finde das schon sehr respektlos, wenn da, weißt du, bei den Oscars ist wenigstens, es ist jetzt halt die Referenz, ja, diese Preisverleihung ja. Gibt es halt seit über 80 Jahren und weißt du, da kommen die, ich sag mal, unwichtigeren, aber die Kategorien wie Kostümdesign und Soundmixing, die kommen zwar am Anfang, aber die werden gezeigt und die bekommen eine Laudatio und da wird alles, die gehen da vielleicht ein bisschen schneller drüber, aber das wird schon respektvoll behandelt.
Ja.
Und also ich finde das echt eine Unverschämtheit für die Leute, die eigentlich diesen Preis entgegennehmen würden. Weil hier hast du halt dann quasi eine offensichtliche Trennung. Ja, das sind die wichtigen Preise, aber das ist eher egal.
Ja, das ist dann schon recht beleidigend fast für gewisse Kategorien.
Ja.
Und auch total artifiziell. Ich meine, warum soll jetzt Score irgendwie weniger wichtig sein als Art Direction oder so.
Na, es ist ja noch viel schlimmer. Best Strategy und Best Fighting Game ist ja auch so gekürt worden. Also, hallo? Hm. Warum ist jetzt plötzlich Fighting Game und Strategy Game weniger wert als Action Adventure? Also, das finde ich einfach nur bescheuert. Etwas anderes, was ich auch ein bisschen bescheuert finde, ist zum Beispiel der Preis für Best Family Game. Da hat zwar Jeff Keighley auch einen Witz drüber gemacht, aber ich sag mal, die Nominierten waren Nintendo, 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 Nintendo und Nintendo.
Ja, gewonnen hat Nintendo.
Gewonnen hat Nintendo, ja.
Und zwar Luigi's Mansion 3, das mag ein gutes Spiel sein, klar. Aber soll man hier nur Spiele von einem Publisher nominieren? Gut, Geoff kann ja hier den schwarzen Peter abschieben und sagen, ja, ich habe ja damit nichts zu tun. Und wenn all diese Bild und GameStar etc. halt nur Nintendo-Spiele nominieren und voten, ja, dann ist es halt so. Vielleicht macht halt einfach Nintendo die 6 besten Family-Spiele. Es ist dann halt einfach komisch, ja.
Die sind zwar dafür bekannt, aber also, weiß nicht, ist einfach komisch, ist einfach nicht cool.
Dann eine Kategorie, zu der wir dann auch noch ein Wort sagen müssen, ist Fresh Indie Game. Da hat gewonnen Disco Elysium, wahrscheinlich zu Recht. Die haben total 4 Game Awards bekommen und ich habe auch andernorts schon gehört, dass das Spiel sehr gut sein soll. Man darf Fresh Indie Game aber nicht verwechseln mit Independent Game. Das ist nämlich eine eigene Kategorie nochmal, wo auch Disco Elysium gewonnen hat. So wie wir das vorweg rausgefunden haben, geht's, meine ich, bei Fresh Indie Game darum, ein Erstlingswerk eines Entwicklerstudios zu küren, eines Indie-Developers. Und bei der anderen dürfen dann auch Spiele gevotet werden von Indie-Devs, die schon mal vorher Spiele rausgelassen haben.
Ja, also das ist wohl die Unterscheidung. Allerdings muss ich sagen, dass dieses Debüt oder Fresh Indie Game, da fand ich die Nominierten wirklich am interessantesten. Also nominiert waren Disco Elysium, Gris, My Friend Pedro, Outer Wilds, Slay the Spire und das Untitled Goose Game.
Mhm.
Und als ich die Nominierten gesehen habe, habe ich gedacht, ja, keine Ahnung, sie könnten alle den Preis kriegen. Das ist wirklich echt krass. Also ich hätte auch fast gedacht, das Untitled Goose Game was bekommen. Die haben ja mediale Aufmerksamkeit sehr stark bekommen und dieses Untitled Goose Game. Also wer hat das nicht gespielt? Und wer findet das ernsthaft doof? Also ich kenne keinen. Es ist ja auch schon irgendwie witzig. Ja, aber dass dann Disco Elysium tatsächlich gewonnen hat, das ist ein isometrisches Rollenspiel mit einer Grafik, die aussieht, als hätte jemand ein Gemälde gemalt. Ein bisschen abstrakter. Das ist relativ abgefahren.
Das nicht nur, weil das jetzt so viele Preise gewonnen hat, werde ich mir wahrscheinlich mal auf eine Wishlist setzen müssen.
Ja, ich habe auch schon vor den Game Awards davon gehört, dass das als Rollenspiel wirklich, also das, man hört ja immer wieder, oh ja, du kannst hier Entscheidungen treffen, die haben dann wirklich Auswirkungen auf das Spiel. David Cage lässt grüßen und oh ja, das und schlussendlich, du kannst mal nach rechts gucken oder nach links gucken, aber eigentlich ist alles egal. Und bei Disco Elysium ist wohl wirklich die Regel auf 11 gedreht und da ist es wohl wirklich so, dass du also wenn zwei Leute das Spiel spielen, spielen Leute zwei verschiedene Spiele quasi, weil die dann auch ganz andere Sachen erleben. Weil die NPCs sagen wohl auch andere Sachen, je nachdem, was du vorher gemacht hast.
Auf jeden Fall werde ich das auf dem Radar behalten. Dann endlich, selbstverständlich konnte Geoff Keighley keine Preisverleihung machen, ohne seinem Best Buddy Hideo Kojima einen Preis in die Hand zu drücken. Und bei Game Direction hat's dann geklappt. Da hat Death Stranding bzw. Hideo den Preis bekommen. Vor wieder Control, Resident Evil 2, Sekiro, Outer Wilds. Also man sieht da teilweise die bekannten verschiedenen Namen in diversesten Kategorien wieder auftauchen. Einmal gewinnt halt der, bei der anderen Kategorie gewinnt der andere.
Also wenn Death Stranding das nicht gewonnen hätte, dann wäre aber auch ernsthaft irgendwas schiefgelaufen, weil das ist völlig zu Recht.
Aber ist es da nicht einfach wieder, ja, Hideo, das Genie und der muss den Preis einfach bekommen, weil es er ist? Also ist seine Leistung da in dem Spiel als Game Director so gut, dass er den Preis haben soll?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe ja Death Stranding durchgespielt und ich habe Resident Evil 2 angespielt und ich habe Sekiro angespielt und Death Stranding, also gerade Direction. Alleine, was da für Schauspieler mitgespielt haben. Und er hat da ja so einen halben Film quasi gemacht. Also, das ist schon in Ordnung so.
Okay. Was ich ganz schön fand als Kategorie, die nennt sich Games for Impact. Deshalb haben wir den Preis hier drin gelassen. Da wurde ein Spiel ausgezeichnet, das in irgendeiner Form einen, ja, tollen Impact haben soll auf den Spieler. Gewonnen hat da Chris. Vor Spielen wie Concrete Genie, Kind Words, wo man sich da so Briefe schreibt, glaube ich auch recht interessant. Life is Strange 2, da haben wir zum ersten Teil ja einen Game Talk zugemacht. Und Sea of Solitude.
Habe ich alles nicht gespielt. Aber Gris sieht interessant aus.
Ich glaube, hier hat man einfach 5 Spiele aus der Kategorie, wenn ich gerade mal Zeit habe, sollte ich mir die anschauen. Ich glaube, das sind Spiele zusammen mit den Indies, die mal wieder zeigen, was das Medium-Videospiel halt noch so könnte.
Ja.
Zeigen, was das Medium-Videospiel so könnte, trifft, wie eben schon angesprochen, halt auch die Kategorie Independent Game. Da hat wieder Disco Elysium gewonnen. Möglicherweise auch zu Recht. Da möchte ich einfach noch Baba Is You ansprechen. Ein Spiel, in dem das Verändern der Gameplay-Regeln eigentlich das Gameplay ist. Das alleine finde ich schon sehr interessant. Ich glaube, das werde ich dann auch mal noch spielen müssen.
Wenn wir ja gerade schon darüber geredet haben, dass Kojima den Game Direction Award verdient hat, so hat Disco Elysium auch Narrative verdient, weil das hat nämlich auch Best Narrative Game gewonnen, in Konkurrenz zu Control, A Plague Tale, Death Stranding und The Outer Worlds. Und da muss ich tatsächlich sagen, dass Death Stranding es nicht gewonnen hat, ist schon in Ordnung, weil Death Stranding hat halt das Problem, das hat eine 2 Stunden Intro und ein 8 Stunden Outro und dazwischen ist das Spiel. Und das fühlt sich ein bisschen komisch an. Das ist schon besser als bei Metal Gear Solid 5, aber bei Disco Elysium wird halt einfach fortwährend die Geschichte gescheit erklärt. Ich weiß nicht, wie das bei Control ist. Control reizt mich ja wirklich sehr. Das ist ja von Remedy Games und jetzt muss ich ja höllisch aufpassen, was ich sage, weil anscheinend, so habe ich mich in einem anderen Podcast halb gespoilert, anscheinend ist Control so ein halber oder zumindest macht sehr, 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 sehr starke Referenzen auf ein anderes Spiel von diesen Entwicklern. Und das
es spielt in der gleichen Welt und das wird offensichtlich gesagt.
Aha, okay.
Scheinbar, ja. Es kommt auch ein DLC bald, der drauf anspielen soll. Und dann wird's für mich richtig interessant, glaube ich.
Ja, ich habe halt dieses andere Spiel leider nie gespielt. Aber Control wurde jetzt auch nochmal offiziell angekündigt für Xbox 6 und die PS5. Und ich weiß nicht genau, für was ich es mir jetzt holen soll, weil das klingt schon alles mega interessant.
Also sicher nicht für die Current Gen, weil da läuft's nicht richtig.
Okay, dann warte ich jetzt halt wirklich.
Ja. Performance Award gab's auch noch. Was heißt Performance? Da wurde.
Der hat nichts damit zu tun, wie die Performance von einem Spiel ist, wenn genau. Wir da schon von.
Da wurden einzelne Menschen ausgezeichnet, die in der einen oder anderen Form für ein Spiel performt haben, also als Schauspieler oder als Sprecher. Das wären so die offensichtlichen Beispiele. Matt Mikkelsen hat da gewonnen. Also ich sehe schon, dieses Death Stranding hat schon noch ein paar Preise heimgenommen, also das war nicht das Problem.
Norman Reedus ist ja die Hauptfigur in Death Stranding und der hat nicht gewonnen.
War auch nominiert, ja.
Wenn überhaupt, also dass Death Stranding da halt zweimal drin ist, das geht voll klar. Also wer sich darüber aufregen würde, der hat in seinem Leben nichts erreicht. Mads Mikkelsen auch hier schon verdient, also schon stark. Dann zu der theoretisch für mich interessantesten Kategorie ist das Best Roleplaying Game und da hat auch schon wieder Disco Elysium gewonnen. Was natürlich der endgültige Indikator für mich ist, das mal zu spielen. In Konkurrenz gestanden war da Final Fantasy 14, Kingdom Hearts 3, Monster Hunter World Iceborne und The Outer Worlds. Wenn ich mir die Konkurrenz hier so ansehe, ja, wahrscheinlich hätte ich es auch das Elysium gegeben. Ich meine, ich habe Kingdom Hearts 3 nicht gespielt, aber das ist wahrscheinlich wieder. Ich meine, ich mochte Kingdom Hearts wirklich, wirklich, wirklich gerne, aber irgendwie diese Story-Weirdness schreckt mich nach wie vor so ein bisschen ab und Monster Hunter World hat ja so gefühlt gar keine Story. Deswegen.
Aber dieses Outer Worlds ist ja bei euch jüngst im, ich meine, aktuellsten Echokraut gar nicht schlecht weggekommen.
Ja, genau. Wir haben in der, ich glaube, Folge 61 ist es, haben wir über Outer Worlds und eben auch über Death Stranding geredet.
Hört's euch an.
Ja, genau. Hört's euch einfach an, dann wisst ihr Bescheid.
Ja, Score and Music hat wieder Death Stranding gewonnen. Ein Preis, den du vorhin mal kurz erwähnt hast, weil der auch irgendwie so nebenbei vergeben wurde. Aber hat da Death Stranding wenigstens zu Recht gewonnen?
Ja, schon. Es gibt nicht viele Spiele, wo ich dann nochmal mir die Musik einfach so ohne das Spiel anhören will.
Okay, ja, das heißt ja schon was, ja.
Also bei der in Konkurrenz standen Cadence of Hyrule. Da hätte es wahrscheinlich auch geklappt. Aber Devil May Cry 5, Kingdom Hearts 3, gut, Sayonara Wild Hearts habe ich nicht gespielt, aber also bei Death Stranding gibt es eben Musik, aber es ist ja Score und Music. Also Score ist ja für das Spiel komponierte Musik und die Musik ist eben lizenzierte Songs und in dem Spiel ist aber halt beides saugeil, also.
Aha, okay.
Ja, bevor das jetzt alles noch zu lange wird, kommen wir doch endlich mal auf den Punkt und reden mal darüber, was das Game of the Year gewonnen hat.
Nominiert waren Sekiro Shadows Die Twice, Control, Death Stranding, Resident Evil 2 aus dem Jahr 2019, Super Smash Bros. Ultimate und The Outer Worlds. Ich glaube, keine schlechten Spiele darunter. Ich weiß nicht, wie es mit Resident Evil 2 aussieht, wenn es eine Neuauflage ist. So, okay, wäre schon spannend, wenn das beste Spiel gewesen wäre. Nein. Gewonnen hat Sekiro Shadows Die Twice. Da ich es nicht gespielt habe, will ich da wiederum nicht zu viel dazu sagen. Wir haben vorhin schon drüber geredet, also müssen wir über das Spiel selber eigentlich nicht mehr viel sagen. Was sagst du zur Wahl selber?
Ja, wenn ich mir die Nominierten angucke, ich meine, ich hätte ja eher mit Control gerechnet. Ja, weil Death Stranding, ich meine, wie gesagt, ich mochte es, aber das ist so ein bisschen gespalten. Ich weiß es nicht. Irgendwie ist das so, ja, okay. Auf der anderen Seite interessant, Sekiro ist ja das Spiel gewesen, was auf, zumindest auf Twitter und was generell so ein bisschen das Echo in der Gaming-Landschaft gewesen ist, hat ja diese Diskussion um diese Schwierigkeitsgrad-Debatte nochmal angestoßen.
Ja, einmal mehr, ja.
Ja, oder einmal mehr. Umso witziger, dass das da jetzt gewonnen hat.
Mhm.
Finde ich nicht schlimm. gut ist, das ist eine neue IP, weil wenn man mal guckt, na gut, Death Stranding wäre auch neu gewesen, aber Resident Evil 2 wäre eine Fortsetzung, sogar ein Remake, Smash wäre Fortsetzung, gut, Outer Worlds ist auch was Neues. Also, sind nur zwei Sequels, das ist ja interessant.
Control tut mir ein bisschen leid, die waren gefühlt in jeder zweiten Kategorie mindestens nominiert, haben aber am Ende nur einen Preis geholt. Bei Disco Elysium eigentlich auch lustig, dass die vier Preise geholt haben, aber bei Game of the Year dann nicht mal nominiert waren. Das ist schon schwierig, welche nimmt man denn da drauf? Aber es heißt für mich, wenn Control da überall auftaucht, werde ich mir das wahrscheinlich irgendwann auch mal noch zu Gemüte führen.
Naja, das ist ja bei den Oscars ähnlich. Da sind ja teilweise die nominierten Filme interessanter und je nach subjektiver Wahrnehmung auch besser als der schlussendliche Gewinner.
Ja,
möglich, außer bei den Technik-Oscars, da ist dann halt, das wäre doch auch mal lustig, wenn es irgendwie eine wobei, das wäre ja eigentlich unfair, wenn es irgendwie ein Technik-Game-Award geben würde, Best Graphics oder so, aber
ja, okay. Ich meine, Nintendo ist ja dann bei der Family-Kategorie dafür 6-mal nominiert, dann stimmt, sollen die nicht rumheulen, wenn die dann da drin nicht auftauchen.
Stimmt. Ist eigentlich interessant, ne? Warum gibt's keine Best Graphics?
Ja, komisch eigentlich, ja. Es gibt ja für alles ein Award. Bei diesen 29 hätten die da auch noch 30 draus machen können.
Ja, komisch.
Gut, so viel im Schnelldurchlauf zu den Preisen. Jetzt wollen wir aber noch ein paar Fragen zum Event selber stellen. Ich hab's schon angetönt, es gab da viel Presented by und Fresh Indie Game Award präsentiert von Subway. Und zwischen den Preisen und Announcements gab es auch nochmal Werbung. Das waren manchmal Trailer oder so schleimige Wir machen die Welt besser Werbespots von Facebook Gaming. Linus von Linus Tech Tips kommt plötzlich zwischendurch mit Ads, in denen er dir sagt, wie toll die neuen Samsung-Fernseher sind. Also kurzum, da war mega viel Werbung drin.
Ja, vor allen Dingen, wenn man es mal genau nimmt, sind diese World Premieres Reveals ja eigentlich auch Werbung. Das bedeutet, in der Awardshow gibt es Werbung und dann gibt es nochmal Werbung.
Ja. Jetzt sagen wir mal, die Preisverleihung selber ist jetzt nicht Werbung, obwohl es ja quasi indirekt ja schon für die Spiele wirbt. Ja, okay, aber da ist wohl kein Geld geflossen. Aber wenn man Trailer zeigen will, da ist businessmäßig wahrscheinlich was passiert und sicher dann bei diesen ganzen Sponsored by, Presented by und so, da ist natürlich klar Geld geflossen. Das ist dann richtig Werbung. Ich habe ja vorhin vorgestellt, wie die Preise verteilt werden, wie die Voten zustande kommen und ich finde das System so auf dem Papier eigentlich gelungen genug, dass ich dann sagen kann, ja, die Preise haben für mich einen Wert und es ist nicht einfach nur abgekatertes, gekauftes Marketingzeug. Deshalb kann ich unterm Strich damit leben, dass da viel Werbung kommt, weil ich doch das Gefühl habe, dass die Preisgewinner irgendwie über faire Voten ausgesucht worden sind.
Ja, zumindest auf dem Papier und so, wie es dann schlussendlich die Gewinner auch geworden sind, scheint das zumindest in Ordnung zu sein. Aber man sollte, um das vielleicht schon mal zu sagen, man sollte diese Game Award Show nicht als Game Award Show gucken, weil das ist hauptsächlich neue Reveals mit nebenbei werden halt ein paar Leute ausgezeichnet.
Ja, ja, also die Neuankündigungen etc. sind, zumindest für mich und offenbar auch für dich, schon interessanter als die Preisverleihung selber. Und ich glaube, das weiß Joff auch, deshalb nimmt das da auch so einen großen Stellenwert ein in der ganzen Sendung.
Ja, schon, aber dafür werden halt einige Awards einfach so stiefmütterlich behandelt. Das ist, finde ich, nicht gut so.
Ich würde auch sagen, es sind zu viele Awards. Braucht es wirklich 29?
Wenn die wenigstens alle gleichmäßig respektiert werden würden und das halt eine Awardshow wäre, dann wäre es ja in Ordnung. Aber
ja, dann müsstest du aber die Reveals rausstreichen, damit das Ganze halt nicht 6 Stunden lang dauert.
Ja, genau. Also die ganze Show, ich glaube, mit dieser Pre-Show geht, glaube ich, 3 oder knapp 3 Stunden.
Ist eigentlich lang genug, finde ich.
Ja, ja, eben.
Jetzt aber die ganz klare Frage an dich, Stefan. Wie viel Werbung verträgt so eine Awardshow?
Tja, ist halt so die Frage, ob man jetzt diese Reveals als Werbung abtun kann. Ich meine, man sieht da ja etwas zum ersten Mal, aber mein Tipp ist, guckt das auf keinen Fall live. Das ist ja. So viel schon mal verraten. Guckt das einfach nicht live, guckt das als Aufzeichnung, also beziehungsweise in Anführungsstrichen Aufzeichnung, spult dann dadurch und guckt es euch lieber so an.
Ja.
Irgendwie finde ich das ja selber auch interessant. Und man guckt sich diesen Gaudi natürlich auch irgendwie gerne an. Und wenn dann Laudatoren da sind, die man irgendwie mag oder die interessant sind, dann kann man ja gucken, sagen die irgendwas Interessantes oder tun sie das nicht? Das ist zum Beispiel etwas, was mich bei Reggie Filsame irgendwie noch so ein bisschen, ich finde den irgendwie komisch. Also der ist mir einfach viel zu Businessman. He tries too hard.
Echt? Ich wollte noch sagen, der hat die beste Laudatio gehalten. Und du sagst jetzt eigentlich das Gegenteil, das ist ganz spannend.
Er hat ja auch gesagt, ja, Videogames sind jetzt, machen mehr Umsatz als Musik, Filme und alles. Das stimmt auch. Das, was er gesagt hat, ist auch in Ordnung. Aber ich finde, wie der sich so präsentiert und wie der redet, das ist halt echt Businessman hoch 10. Ich kann ihn überhaupt nicht ernst nehmen.
Halt aufgewachsen. So ist er halt sozialisiert worden bei Nintendo.
Ja, aber
das
ich
war
find,
ja sein Ding, das bekommst du nicht raus nach 2 Jahren.
Ah ja, aber Doug Bowser wirkt irgendwie ein bisschen natürlicher und das ist halt ein Businessman, der, also ich hab immer das Gefühl, der lügt mich gerade an, dass der gerne zockt. Ich glaub es dem irgendwie nicht.
Ich glaub's ihm und dass der nicht mehr bei Nintendo ist, fördert seine Glaubwürdigkeit eigentlich auch, weil er so jetzt nicht mehr direkt eine Company und finanzielle Eigeninteressen im Hinterkopf hat, wahrscheinlich. Und er hat eine sehr schöne Rede gehalten über Indie-Spiele und sagt, ja, eigentlich war ja früher mal jeder Indie und jeder fängt an als Indie und das sind die Ideen und schön und toll und deshalb ist das für ihn vielleicht der wichtigste Preis und so, war eigentlich ganz schön, muss ich eben lassen. Der hat die vielleicht bedeutsamste Laudatio von allen gehalten.
Ja, ich sag ja, das, was er gesagt hat, ist schon in Ordnung. Ich find's nur irgendwie strange, wie er rüberkommt. Also für, auf mich halt. Ich sehe da halt einen Businessmann und da gucke ich immer so ein bisschen skeptisch hin.
Um auf meine Frage zurückzukommen und mir die eigentlich auch selber zu beantworten, wie viel Werbung kann da rein? Ich würde sagen, solange Werbung und Preisverleihung sichtbar voneinander getrennt sind, sage ich okay. Solange die Werbung nicht Einfluss nimmt auf wer einen Preis bekommt, sage ich auch, ist okay. Und solange die Werbung in Form von Announcements, Trailern noch irgendwie einen Neuigkeitswert hat, sage ich, ist auch okay. Und wenn da was überschritten wird, muss ich dann sagen, jetzt war es zu viel. Also noch mehr Linus, der mir zwischendrin erklärt, wie toll der Samsung-Fernseher ist, hätte ich dann nicht gebraucht. Bei ihm finde ich es besonders schade, weil der ja sein Geld mit Reviews auf YouTube verdient. Wenn ich jetzt bei dem nächstes Mal ein Video schaue, wo er ein Samsung-TV vorstellt, muss ich mir dann halt zweimal überlegen, wie fest ich dem jetzt noch glaube.
Ja.
So, jetzt für die, die keine Zeit hatten oder die Hälfte schon wieder vergessen haben, hier ein abschließendes Fazit, Stefan. Ich gebe dir natürlich den Vortritt.
Ja, das Fazit ist, ja, was ist das Fazit? Braucht es diesen Game Award? Ja. Ich finde es auch gut, dass es das alles gibt. Scheinbar muss man, um eine Branche ernst nehmen zu können, braucht es da in irgendeiner Art irgendwelche Awards. Mhm. Es sollen auch die Leute ausgezeichnet werden. Die werden auch alle richtig ausgezeichnet. Ich finde auch, dass die Gesichter hinter den Spielen viel zu unbekannt sind. Da gibt es zwar den Kojima und da gibt es auch den Miyamoto, aber alle anderen weißt du dann schon fast nicht mehr. Deswegen, das ist alles in Ordnung.
Ja, ja. Und gerade eigentlich das gewichtigste und vielleicht auch bedeutsamste Medium der aktuellen Zeit muss natürlich seine Awards haben, wenn die anderen Medien auch Awards haben. Wäre ja komisch, wenn das krasseste Medium von allen ausgerechnet keine Awards hat.
Ja, ja. Also vor allen Dingen, dass die auch so tendenziell so aufgemacht sind. Ich bin aber mit der Ausführung doch eher mindestens zu 50% unzufrieden, weil ich finde das ein bisschen unverschämt, wenn da Awards schon fast gebrandmarkt werden mit, ja, die sind anscheinend weniger wert.
Ja, wenn sie runtergerattet werden, wenn da 2 Awards innerhalb von 50 Sekunden verliehen werden, dann denke ich mir auch so, okay. Ja, Fazit, um dir vielleicht unter die Arme zu greifen. Viel Werbung, gerade noch okay. Schaut's nicht live. Es gibt Awards für fast alles, nach meinem Empfinden fast zu viele. gibt aber allen Awards ungefähr gleich viel Luft. Dieses nebenbei runterrattern, das ist einfach nur komisch bis fast schon despektierlich. Und gerade das Despektierliche wirkt ja der Vision von Geoff Keighley diametral entgegen. Er, der ja diese ganze Game Awards nach eigenen Angaben angeblich nur geschaffen hat, um eben diese Videospiele auf eine höhere Ebene zu hieven, um eben den Gesichtern dahinter mal eine Plattform zu geben. Das passt dann halt einfach nicht.
Ja, es ist ein bisschen schade, dass Computerspiel-Awards oder Videospiel-Awards so ein bisschen merkwürdig sind. Robin Schweiger von Hooked hat da ein interessantes Video zugemacht für den deutschen Computerspielpreis, der ja auch einfach nur eine Cringe-Slash-Politik-Show ist.
Ja, aber der war einfach jetzt nur eine Katastrophe. Also davon sind die Game Awards zum Glück meilenweit entfernt.
Darauf wollte ich ja hinaus. Das wollte ich ja noch sagen, dass die Game Awards davon zum Glück meilenweit entfernt sind.
Ja gut, dann wären wir durch. Das ist natürlich wieder mal so eine Episode, wo uns eure Meinung interessieren würde. Schau mal rein, gametalk.fm/kontakt. Da findest du alles, E-Mail, Twitter, Facebook und so weiter. Würde mich natürlich interessieren, was du zur Show als Ganzes zu sagen hast. Vielleicht vermisst du auch ein Spiel in der einen oder anderen Kategorie oder kannst es überhaupt nicht verstehen, dass der Kojima jetzt hier einen Direction Award bekommen hat. Wie auch immer, lass es mich wissen. Dann bedanke ich mich bei dir, lieber Stefan, dass du spontan hier im Game Talk vorbeigeschaut hast, um mit mir diesen spontanen Game Talk hier in die Welt raus zu versenden.
Ja, ich hoffe, es hat dem einen oder anderen ein bisschen Mehrwert geboten.
Ich glaube, gerade dadurch, dass man jetzt gelernt hat, wie die Preise vergeben werden, wie die ganze Sendung entstanden ist, hat man da schon ein bisschen Mehrwert zu einfach einer Liste. Ja. Dann würde ich mich freuen, wenn du da draußen beim nächsten, ich sag mal regulären Game Talk dann auch wieder reinhörst. Am besten über das kostenlose Abo, gametalk.fm/abo. Dann bekommst du alle Episoden kostenlos auf dein Device. So dann auch die nächste. Würde mich sehr freuen. Hör auch beim Echokraut rein, beim lieben Stefan. Wenn du JRPGs magst, dann bist du da gut bedient. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wie immer wünsche ich dir da draußen viel Spaß beim Spielen, vielleicht sogar mit dem Game of the Year. Tschüss.
Tschüss.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.